Genau, wir würden nämlich jetzt nach diesem großen Blick auch nochmal für Learnings von Transfer, Assessment of Impact und so weiter, möchten wir jetzt an die Uni Konstanz kommen. Und ich bitte den Amtsinhaber und seinen Nachfolger zu mir nach vorne. Ich stelle mich einfach in die Mitte von Ihnen. Wir stehen jetzt mal eine Weile, weil wir eben so lange gesessen haben. Und es wurde ja vor kurzem eine Transferstrategie verabschiedet an der Uni Konstanz. Und da möchte ich mich mit zwei Menschen unterhalten, die qua Amt damit zu tun haben. Herr Drescher im Moment noch in der Uni-Leitung. Ich sage nochmal die Bezeichnung, weil die sich nämlich ändert. Und das ist ja auch schon eine Botschaft. Im Moment heißt der Prorektor nämlich Forschung, Karriereentwicklung und Forschungsinfrastruktur. Aber Professor Dirk Läufen heißt ab 1.4. Prorektor Forschung, Forschungsinfrastruktur und Transfer. Sie wissen ja, dass solche Denominationen ein politisches Signal der Hochschulleitung sind und ganz wichtig sind, wenn man auch irgendwo hinkommt und den Prorektor liest mit dem Thema Transfer. Und ich würde gerne anschließend an die eine spannende Frage, was denkt eigentlich die Gesellschaft über Wissenschaft? Ich habe nochmal das Wissenschaftsbarometer von 2023 mir angeschaut, wo ja die deutsche Bevölkerung gefragt wird, welches Vertrauen haben Sie in Wissenschaft und Forschung? Und ich gebe Ihnen kurz zwei, drei Zahlen, die zu unserem Thema und zu Ihrer Frage passen, die Sie eben gestellt haben. Also in den letzten Jahren vor Corona gaben immer etwas mehr als 60% der Befragten an, dass sie voll und ganz in Wissenschaft und Forschung vertrauen. 2023 waren es 56%. Corona gab bei uns eine Kurve nach unten. Sie wissen das alles, dass dann das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung schwand, weil eben auch nicht bekannt ist, häufig, wie man zu Forschungsergebnissen kommt. Und ich habe noch eine Sache rausgesucht, also der Anteil der Befragten, die eher nicht Wissenschaft und Forschung vertrauen, war 2023 13%, leicht gestiegen. Und warum vertrauen Sie eigentlich der Wissenschaft? War eine zweite Frage und drei Antworten nehme ich Ihnen ganz kurz. 65% der Befragten sahen als Grund für ihr Vertrauen die Expertise von Forschenden. 60% der Befragten stimmten zu, dass die regelgeleitete und an Standards orientierte Arbeit ein Grund ist. Jetzt, letzte Aussage, die Aussage, dass Wissenschaftler im Interesse der Öffentlichkeit forschen und deshalb vertrauenswürdig sind, stimmten nur 46% der Befragten zu. Das zur Frage, ist es überhaupt im Bewusstsein von Menschen, wozu Wissenschaft da ist, jetzt mal so ganz populär gesprochen. Und deshalb komme ich zur Frage, ich muss mal eben kurz eine Frage hervorholen, genau. Welche Bedeutung, Herr Drescher, fange ich mit Ihnen an, hat das Thema Transfer für Universitäten? Lassen sich damit Reputation und Drittmittel gewinnen? Und das sind ja die Key Factors für jeden Forschenden. Welche Bedeutung hat das Thema jetzt für Universitäten heute?
Vielen Dank. Also Sie haben jetzt gleich zum Schluss über Reputation und Drittmittel gesprochen, da kann ich eine schnelle Antwort geben. Tatsächlich ist Transfer, wenn man diesen Begriff verwendet, ein sehr, sehr wichtiger Indikator in den Wettbewerben, den wir uns stellen. Das ist eine schnelle und einfache Frage. Ich würde aber gerne grundsätzlicher werden. Und zwar denke ich schon, dass es offensichtlich ist, dass wir raueren Zeiten entgegengehen. Also ich will jetzt nicht multiple Krisen oder sowas in den Mund nehmen, aber die wirtschaftliche Situation bei uns im Land ist sicher eine, die besser sein könnte. Und da wird es zu Verteilungskämpfen um Ressourcen kommen. Und dem wird auch das Feld der Universitäten ausgesetzt sein. Und trotz der Umfragen, die Sie gerade zitiert haben, ich denke, es ist ja auch aufgeschlüsselt nach Formalbildungsstärker, Bildungsschwächer. Glaube ich, ist zumindest die empfundene Wahrnehmung, dass Universitäten in Deutschland gut unterstützt werden. Und ich denke, dass damit das so bleibt, ist es unglaublich wichtig, dass die Gesellschaft erkennt, dass Universitäten etwas tun, was für die Gesellschaft wichtig ist. Und letztendlich ist das einer der Gründe, warum wir hier sind. Weil wir genau daran arbeiten wollen, wie wir diese Botschaft vermitteln können, wie wir zeigen können, dass das, was wir tun, eben gesellschaftlich relevant ist. Und aber um gleich nochmal einen Gegenpunkt auch noch zu setzen, das wurde ja auch im Vortrag von Stephen Hill nochmal sehr, sehr deutlich, das, was wir transferieren, ist das Ergebnis von vorheriger Grundlagenforschung. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen.
Es gibt ja häufig die Sorge auch, ne, dass Grundlagenforschung, müssen wir denn jetzt alle auf Impact achten oder ist unser Forschungsdesign bedroht in seiner Freiheit? Davon ist nicht die Rede. Und wir haben ja über diese langen Zyklen gerade gesprochen, in denen dann eventuell ein Impact entsteht sozusagen. Komme ich nochmal zur Strategie zurück, Herr Läufen. Was ist das Besondere denn der Transferstrategie der Uni Konstanz?
Also die Transferstrategie, und da muss ich mich outen, ich war jetzt an dem jüngsten Entwurf nicht beteiligt, aber die baut ja auf dem Vision und Leitbild aus dem Jahr 2016 und hat das, glaube ich, weiterentwickelt. Also Plug-Scan-Jäger würden einen großen Overlap erkennen und das zu Recht, so weil wir unsere DNA nicht geändert haben. Was ist das Besondere? Das Besondere ist, dass wir ein Fächerspektrum haben, das interessanterweise einigermaßen gut das abbildet, was wir auf dem Graphen von Stephen Hale gesehen haben, wo wir, wenn wir an den Graph zurückdenken, aus den Topic Models generiert wurde, also die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen sind anscheinend in anderen Bereichen aktiv. Und der Transferbegriff der Universität Konstanz, der betrachtet den Transfer als einen wechselseitigen rückgekoppelten Prozess zwischen Gesellschaft und der Wissenschaft. Und wir hatten damals das vom Wissenschaftsrat übernommen, in den drei Säulen beraten, kommunizieren und anwenden. Anwenden den Bereich der klassischen Technologietransfer darstellt, also mit Ausgründungen, Patenten etc. Kommunizieren wäre, dass man überhaupt Wissenschaftskommunikation in den verschiedenen Bereichen betreibt, die lange nach der Wissenschaft, Wissenschaftsgruppen und andere Formen der publizistischen Tätigkeit oder ich habe jetzt morgen übermorgen Vortrag in der VHS in Friedrichshafen, das würde also unter die Säule Kommunikation fallen und dann haben wir eben die Beratungstätigkeit, die dann direkt Verwaltung, Welt, Politikberatung etc. Also das würde ich sagen, das ist etwas, was die Universität Konstanz relativ früh erkannt hat, dass eben Transfer eben nicht nur der Technologietransfer im klassischen Sinne ist, sondern es ist ein weiter Transferbegriff und deswegen habe ich mich ja sehr gefreut über die Ausführungen von Stephen Hill, der das unterstrichen hat. Das ist ja genau das, was die Case Studies zeigen.
Ich wollte nur kurz anmerken, wir sprechen jetzt über eine Transferstrategie, die der Senat verabschiedet hat. Ich gehe davon aus, dass alle im Raum sehr akribisch die Senatsprotokolle lesen, wo sie nachschauen hätten können, wie diese Transferstrategie aussieht. Falls das doch nicht der Fall sein sollte, haben Sie jetzt eine exklusive Möglichkeit. Sie finden nämlich auf der Webseite dieser Tagung sozusagen vorab veröffentlicht unsere neue Transferstrategie. Wir werden die jetzt anlässlich dieser Tagung dann in die Universität hinein veröffentlichen, aber Sie hätten jetzt sozusagen den ersten Zugriff, das einfach nur der Vollständigkeit halber.
Das ist ganz wichtig. Wir haben auch nachher noch Ausdrücke, was Transferverständnis angeht, wenn Sie in die Diskussion gehen. Danke nochmal für den Hinweis. Ich nehme mal so ein paar Dinge raus aus der Strategie. Ich durfte die nämlich schon lesen. Und als Mission, ich zitiere, ist von einer Ermöglichungs- und Motivationskultur im Bereich Transfer die Rede. Was heißt das genau?
Wir haben diese Transferstrategie in mehrere Workshops erarbeitet, haben mit allen Statusgruppen der Universität, mit allen Fachbereichen dazu uns ausgetauscht. Und eine Rückmeldung, die eben immer wieder kam, ist, wenn wir erreichen wollen, dass wir im Transfer erfolgreicher sind, als wir es momentan sind, womit ich nicht sagen möchte, dass wir nicht erfolgreich in diesem Augenblick sind, vielleicht kommen wir dazu später auch nochmal, dann braucht es eben Ermöglichungskultur, da braucht es Anerkennung. Und ich nenne vielleicht einfach ein paar Beispiele. Ich hatte vorhin mit Daniel Keim gesprochen, der gesagt hat, Transfer braucht Raum, hat er an Ausgründung gedacht. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, dass wir aus der Universität herausgegründete Startups auch irgendwie unterbringen können. Das ist etwas, was wir zum Beispiel mit unserem Forum Konstanz machen, unserem Neubau, wo wir solche Startups unterbringen können. Anerkennung ist ganz wichtig, um Sie zu motivieren, sich in diesem Transferbereich zu engagieren. Da haben wir gefragt, braucht es da beispielsweise Leistungszulagen? Da war die Antwort, warum nicht? Wir berücksichtigen die Transferaktivitäten bei unseren Verhandlungen zur Leistungszulage. Aber viel wichtiger, das war die Rückmeldung, ist einfach eine Anerkennung.
Und da denken wir zum Beispiel darüber nach, unser Preissystem noch auszubauen, um da mehr Anerkennung zu schaffen, einfach auch öffentliche Wahrnehmung innerhalb der Universität zu schaffen, um das einfach zu honorieren. Das sind vielleicht so zwei Beispiele, wo wir diese Ermöglichungskultur sehen.
Also Sichtbarkeit, positive Beispiele und so weiter zu schaffen. Ich gehe nochmal in ein anderes Zitat. In der Strategie erläufen wird der lebendige, multidirektionale Austausch, haben Sie eben auch schon betont, mit vielen gesellschaftlichen Akteuren genannt. An welche Gruppen denken Sie da? Also Sie haben eben schon so ein bisschen was genannt, weil jeder hat ja vielleicht andere Kooperationspartner, Partnerinnen im Kopf, wenn er sie an Transfer denkt. Können Sie nochmal was sagen? Wie ist das Spektrum dieser gesellschaftlichen Akteursgruppen?
Also das ist ein unwahrscheinlich weites Spektrum. Das kann von einer Technologiekooperation sein, einfach Leitungsdorf, weiß man nicht, ob man es sagen darf, mit wem du immer kooperierst, aber auch mit, weiß nicht, kann ja auch, also es ist nichts Unanständiges, was der Leitungsdorf macht, aber manchmal ist da, sind ja Sachen unter Verschluss, aber wir kriegen öfters mal Besuch oder von Zeiss, das ist irgendwie eine Stiftung auch hier, aber das gibt es auch ein Unternehmen, was dem zugrunde liegt. Also das können Industriekooperationen sein, das kann aber auch Stadtteilentwicklung sein, also wenn man in Konstanz in den Bereich Hafner denkt, also in der Verbindung zum Stadtrat, das kann Stadtteilentwicklung sein, es kann aber auch, sag ich mal, soziale Tätigkeiten sein, es ist auch der Bereich der Lehre kommt hier rein, also Albert Kümpf-Umme und Sibylle Mühleisen, ganz viele Projekte, die könnt ihr sicherlich viel mehr dazu sagen als ich, weil ihr da mehr dran seid, aber relativ kleinteilig anfängt, was aber auch Impact ist. Das ist genau das, was Stephen Hill gezeigt hat, wenn man was für Migranten macht oder wie auch immer in der Lehre in Konstanz, um die zu integrieren als ein Lehrprojekt, dann wäre das auch was. Also, und das muss natürlich auch nicht nur auf Deutschland beschränkt sein, sondern wir können natürlich auch in Entwicklungszusammenarbeit denken. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Länder dieser Welt abfassen würden mit den Konstanzer Aktivitäten, aber also auch auf den afrikanischen Kontinent oder Südasien oder was, da gibt es durchaus Dinge, die man unter diesen alten Transferbegriff erfassen könnte. Und von daher ist das ein, ja, also gerade zu erfassen. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, das ist, und das kam doch eben schon raus, ich glaube, Sie hatten das gesagt, das ist ja keine Einbahnstraße. Sondern wir werden ja Sozialwissenschaften auch mit Problemen der Gesellschaft konfrontiert. Und wir sagen, Moment, wir haben da auch keine Theorie zu, wir haben da auch keine gute Lösung. Also wir kriegen einen Anstupser von draußen und deswegen ist es, das ist auch noch so eine Sache, wo ich denke, das ist Teil dieser Befähigungskultur, das zu erkennen, dass auch außerhalb der Fachjournale interessante Puzzles liegen können, die dann in der Zukunft in Fachjournalen wieder landen können. Und das war ja auch wieder eine interessante Grafik, die wir gesehen haben. Die Korrelation hier wurde auf Department-Ebene von der wissenschaftlichen Exzellenz gemessen über den Hard Fact Output, also Journal-Publikationen, die wahrscheinlich noch gerankt und gerated sind, und gleichzeitig die Transferaktivitäten. Also das heißt nicht notwendigerweise, dass man dann nur noch Dienste an der Gesellschaft macht, ganz altruistisch hier im Kloster Hegler wie ein barmherziger Samariter, sondern man profitiert davon, weil man auch Anschlüsse bekommt, die dann auch auf die eigene Forschung zurückfallen können, als Reality-Check oder als Puzzle-Geber.
Ja, da wollte ich ganz kurz nachfragen, weil Sie haben das jetzt schon genannt und dann gebe ich es Ihnen nochmal. Die Beteiligung gesellschaftlicher Akteure, Akteurinnen, Sie nennen Schwellen- und Entwicklungsländer, da gibt es ja auch eine Diskussion. Ist das, bringen wir denen jetzt unsere Erkenntnisse? Wie ist wirklich dieser multidirektionale Austausch zu organisieren? Also ich kenne viele Forschende, die sagen, in meinem Fachgebiet geht das einfach gar nicht, dass ich Dinge aus der Gesellschaft annehme. Ich bin so spezialisiert, das sind ja alle. Ich kann das jetzt nicht aufnehmen, weil da kommen die gar nicht mit oder ich bin so mit Großgeräten befasst. Das heißt, gibt es Erfahrungen, wie dieser bidirektionale Austausch wirklich funktioniert? Und wir reden ja jetzt nicht von Citizen Science oder so, wo Menschen helfen, zum Beispiel Arten zu erfassen, Vögel zu zählen und so weiter. Das gibt es ja auch. Sondern wie funktioniert es denn, dass Impulse aus der Gesellschaft in das Forschungsdesign einfließen können? Gibt es da Beispiele, Erfahrungen?
Also ich würde das eigentlich gerne in den Raum spielen, aber Sebastian Kos macht ja zum Beispiel viele Umfragen, hat bei COVID viele Umfragen gemacht, hat jetzt bei den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus Umfragen gemacht und ich wette, da sind auch manche Dinge aus den Gesprächen Eindrücke, die sind aufgekommen in eurer, ich weiß nicht genau, wie eure Fragebögen aufgebaut sind, aber meine Wette ist, ihr habt auch eine offene Kategorie, wo man zumindest sagen kann, okay, das hat man ex ante nicht auf dem Schirm, aber augenscheinlich sind viele Leute, die bei der Anti-Corona-Maßnahmen-Demo, also die sogenannten Corona-Leugner, was sicherlich auch vereinfacht ist, aber also bei dieser Demonstration, mit Querdenker-Demos, wie es hieß, werden vielleicht Sachen aufgekommen sein, die hatte man ex ante nicht auf dem Schirm. Und das kommt dann durch das Gespräch und das ist dann bei der nächsten Umfragewelle vielleicht wieder da. Alfred Leitensdorf, ihr könnt das ja viel besser sagen als ich, aber wenn jetzt, ich habe es ja eben wie schon gesagt, wenn Zeiss mit einem Problem kommt, dann habt ihr ja auch nicht unbedingt die Lösung. Vielleicht kann es doch nochmal dahin führen oder es ist zumindest eine Anregung zu sagen, können wir mal zusammen über die Infrastruktur sprechen, wo wir dann höchst komplexe Experimente durchführen können. Aber ich würde es am liebsten eigentlich ins Publikum geben, weil das machen wir aber heute Nachmittag noch. Also ich glaube, da gibt es hier also hunderte von Beispielen, ohne zu übertreiben.
Ja, zwei ganz kurze Kommentare dazu. Auch ich möchte mich nicht über die Kooperationspartner von Alfred Leitensdorfer auslassen, aber ich möchte ganz herzlich gratulieren, denn Alfred Leitensdorfer wurde mit dem Technologietransferpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Außerdem hatten Sie ja gerade gefragt nach unseren Partnern, mit denen wir agieren. Und da gibt es eine ganze lange Liste. Der Glauf hat ja ganz viele genannt. Ich wollte eine besondere Initiative gerne noch erwähnen, weil die vielleicht hier im Raum auch noch nicht so bekannt ist. Es gibt gerade eine sehr starke Initiative, bei der die Firmen am nördlichen Bodenseeufer rund Friedrichshafen mit der Universität Konstanz, mit anderen Hochschulen in der Region versuchen, ein BIT aufzubauen, ein Bodensee Institute of Technology, der Name ist noch arbeiten, wo es genau darum geht, eben die Bedürfnisse der Firmen, die Bedürfnisse der Universität, der Hochschulen zusammenzubringen, um stark miteinander zu kooperieren. Das befindet sich gerade in einer Aufbauphase. Förderverein ist gegründet, wir sind Mitglied und arbeiten da gerade dran.
Also sozusagen die Region auch nochmal als Profil weiter zu schärfen und sozusagen konkurrenzfähig zu sein, darum geht es ja auch um eine Profilierung. Ich würde gerne nochmal kommen. Sie haben gesagt, wir sind jetzt mit dieser Strategie durch den Senat und Sie haben breite Transferaktivität. Dennoch, was ist gut etabliert und wo gibt es tatsächlich noch Entwicklungspotenzial? Wo sagen Sie, nee, hier müssen wir noch stärker werden, hier müssen wir besser werden, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Unis?
Dirk Läuft hatte den breiten Transferbegriff angesprochen, der uns in den letzten Jahren, glaube ich, auch wirklich gut zu Gesicht gestanden ist. Wir haben von extern das Feedback bekommen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, sehr gut aufpassen müssen, dass dieser breite Transferbegriff nicht als Entschuldigung dafür dient, dass wir den klassischen Technologietransfer vernachlässigen. Denn das ist etwas, wo wir an sehr harten quantitativen Faktoren wieder und wieder gemessen werden. Und deswegen ist ein besonderer Schwerpunkt in dieser Strategie tatsächlich auf dem Feld, was sich forschungsbasierte Kooperation und Verwertung nennt. Und in diesem Feld geht es genau um diesen klassischen Technologietransfer. Wir haben, ich glaube, im letzten Jahr 500.000 Euro eingenommen über Patente, aber das ist einfach ein Bereich, den wir stärken wollen. Wir wollen den Ausgründungsbereich stärken. Wir sind da gut aufgestellt mit Kilometer 1 unserer Gründungsinitiative. Der Name bezieht sich sowohl auf die erste Meile als auch auf den ersten Rheinkilometer. Das ist ein Kooperationsprojekt mit der HTWG, wurde von Exist Potenziale gefördert. Und dieses Team, das ist genau daran, um diesen Bereich, den ich gerade genannt hatte, besonders ins Auge zu fassen und hier weiter voranzugehen.
Ich bin zwar Sozialwissenschaftler, aber da 100% d'accord gehen mit dem, was du sagst, Malte. Also ich würde mir wünschen, dass die Uni Konstanz noch mehr die Fühler auch in Richtung Industrie ausstreckt. Ich glaube, es gibt im Bodensee ein paar wichtige Unternehmen, aber nicht unbedingt enge Kontakte haben. Und also ich kann mir vorstellen, man könnte auch mal so ein Roundtable auf Bodensee Industrialists oder so an der Universität Konstanz machen. Wir sind meines Erachtens die profilierteste Hochschule am Bodensee. Hochschule St. Gallen, die fällt da wahrscheinlich auch drunter, aber was Grundlagenforschung anbelangt, sind wir, glaube ich, in vieler Hinsicht einfach sehr gut aufgestellt und da, glaube ich, es steht noch viel Luft nach oben, irgendwie Konstanz auch als eine Begegnungsstätte aufzusehen oder EADS oder Airbus oder Vetter aus Ravensburg oder wie auch immer mal einzuladen und irgendwo das ein bisschen besser auch unsere Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftler zu vernetzen. Das ist ja auch nochmal eine wichtige Komponente, dass man die reinbringt. Also Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem in der Bodenseeregion. Also das aktuelle Wirtschaftsjournal des Bodenseeraums ist das vorrangige Problem beschrieben worden. Wir bilden sehr, sehr gute Kräfte aus und da kann natürlich auch, können einfach Beziehungen schon entstehen und das ist dann auch wieder diese Win-Win-Situation, wenn die Unternehmen gute Absolventinnen und Absolventen von uns bekommen, dann sind die mit einem Arbeitsplatz in der Region, in der sie hoffentlich gerne leben, dann ist das ein Zugewinn. Also da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Das, denke ich, müssen wir ein bisschen mehr pflegen und wahrscheinlich müssen wir auch wieder ein bisschen Geld, wie bei dieser heutigen Veranstaltung, nehmen wir auch Geld in die Hand, müssen wir auch da wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um uns auch attraktiv zu machen, dass die auch da mal ein Interesse haben, bei uns vorbeizuschauen oder mal einen Nachmittag bei uns zu verbringen. So das zarte Pflänzchen der Beziehung zu pflegen.
Nochmal zu den Forschenden, die ja die Trägerinnen des Transfers sind, von denen heute hier einige sind und einige sagten, ja, ich weiß noch gar nicht, ob das wirklich was für mich bedeutet, für mein Fach und so. Welche Argumente oder welche Fragen bekommen Sie denn am häufigsten von Forschenden, die sich mit dem Thema Transfer vielleicht noch nicht beschäftigt haben? Die anderen, die Sie schon im Boot haben, die aktiv sind, das sind die einen, aber Sie wollen es ja noch breiter in der Uni auch kommunizieren und streuen. Was sind denn da so Fragen, Bemerkungen, die Sie meistens hören?
Ich glaube, das mit Abstand am häufigsten genannte Argument ist, ich kann mich kaum in Transferaktivitäten austoben, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich habe Forschung, ich habe Lehre, ich habe Bürokratie, ich habe vielleicht auch akademische Selbstverwaltung und komme einfach nicht dazu. Und wir wollen eben vielleicht im Sinne eines Katalysators helfen, dass dieser Schritt leichter wird, dass wir unterstützen, dass wir beraten und dass wir eben auch die Möglichkeit finden, genau dafür Freiräume zu schaffen, dass diese Transferaktivitäten gelebt werden können. Ich glaube, das ist jetzt heute Morgen schon deutlich geworden. Das ist wirklich eine ganz wichtige Leistungsdimension an der Universität.
Wir haben noch einen ganz kleinen Moment, dass zwei, drei Menschen noch ihre Fragen stellen an die beiden, bevor wir in die Pause gehen und sie dann nachher in kleinen Gruppen untereinander diskutieren werden. Gibt es von Ihnen jetzt ganz direkt zu dem, wir haben das ja jetzt nur ganz grob umreißen können natürlich, die Strategie, es gibt dann Subthemen, da werden Sie heute Nachmittag auch sich austauschen können, zu an Tischen mit Ihren Kollegen und Kolleginnen. Gibt es jetzt eine Frage, die Sie pro Rektor noch und pro Rektor Futur stellen wollen, dann können Sie das jetzt tun. Oder ein Argument, ja.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch endlich abgeholt gefühlt bei dem Thema Technologie. Sind denn beim Thema Entlastung für Transferaktivitäten, gibt es da auch konkrete Ideen, keine Ahnung, irgendwelche Anträge, die man stellen kann auf eine Lehrreduktion oder irgendwas dergleichen? Ist da was in der Richtung geplant oder anders?
Genau, wir haben das, glaube ich, sehr geschätzte und sehr etablierte Element der Freiräume für Kreativität, bei dem wir die Möglichkeit haben, aus Exzellenzstrategiemitteln Vertretungen zu finanzieren, die dann wiederum ermöglichen, Lehrverpflichtungen entweder teilweise oder auch für ein bis zwei Semester komplett freizuspielen. Und das ist etwas, was man sich gut vorstellen kann, eben noch stärker in den Bereich Transfer auch überziehen, weil wir eben heute gesehen haben, dass wir neben der Forschung und der Lehre eben auch diese Mission bespielen müssen.
Ja, absolut, das ist die zentrale Frage. Malte hat es ja auch gesagt, man braucht Zeit dafür. Sie sind wahrscheinlich Gründer oder spielen mit den Gedanken und dann müssen sie halt gucken, wie sie es unter ein Dach bringen. Und wir hatten jetzt immer die Transferplattform in der Vergangenheit und das kann man natürlich auch insofern ein bisschen flexibler auslegen, weil die Bedürfnisse können unterschiedlich sein. Das kann sein, dass man damit natürlich Instrument noch erwirbt, also dass das eben im Bereich Infrastruktur geht, weil man sagt, ich brauche noch das Bohrtool, um das Experiment noch zu machen, um dann eher in die Richtung Marktreife zu kommen, also die Wertschöpfungskette noch weiter zu verlängern zu können. Oder man sagt, ich brauche Zeit und dann muss man eigentlich verhandeln. Vielleicht müssen wir da auch noch flexibler werden in unseren Gefäßen, um dann halt auch maßgeschneidert ihnen zu helfen, um zu sagen, ja, wir finanzierende Stelle gegen für ein halbes Jahr. Oder wir können natürlich auch über Freistellung sprechen, also mit dem Kollegen, ich weiß nicht, wie weit er jetzt da gedient ist, aber Michael Berthold seinerzeit, der wurde ja für einige Jahre freigestellt und ich habe lange nicht an der Uni gesehen. Also ich nehme an, er ist immer noch bei. Nein, aber da kann Herr Berthold noch was zu sagen.
Also dieser Transfer war so derartig erfolgreich, dass er sich entschieden hat, seine Professur an den Nagel zu hängen.
Also, schade für die Wissenschaft, schön für die Gesellschaft wahrscheinlich in gewisser Hinsicht. Und so kann es halt gehen. Aber da hat die Universität Konstanz, aber es ist auch ein herausragendes Beispiel wahrscheinlich. Aber das sind die Gefäße, über die müssen wir nachdenken, da müssen wir noch ein bisschen flexibler werden, vielleicht aber auch den Ein- und Ausstieg. In anderen Fällen hat man keinen ganzen Ausstieg und die haben dann das Unternehmen verkauft und sind dann doch wieder in der Wissenschaft geblieben, ohne ihren Namen nennen zu wollen. Aber also da brauchen wir einfach ein enges Beziehungsgeflecht zwischen Hochschulleitung, den Transferabteilungen und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut drin. Teilweise sind uns natürlich administrativ die Hände gebunden. Also auch die Hochschulleitung kann nicht einfach durch Arm auflegen sagen, ja, du mach jetzt einfach mal ein Jahr nichts anderes, sondern schieb dein Projekt einfach, wenn man das eigentlich gerne wollte. Sondern da muss man sich natürlich durch das administrative Korsett geben. Aber ich glaube, der Spirit ist da, dass man sieht, da wollen wir aktiver werden. Und das ist eine Riesenchance für die Wissenschaft und für die Gesellschaft. Also von daher Rückenwind, aber ist dann im Einzelnen manchmal schwierig zu operieren.
Ich fand es sehr inspirierend bei dem Keynote, dass mir eine Datenbank präsentiert wurde, in der ich auch Beispiele finde für Transferprojekte. Da werde ich mich mal dahinter klemmen. Ist was Ähnliches in der Richtung geplant, also dass man irgendeine Form von Datenbankplattform schafft, auf der man an der Universität auch sehen kann, was eigentlich hier alles an Transferprojekten.
Ich weiß nicht, ob es geplant ist, weil ich komme ja jetzt erst wieder ins Amt, aber es wäre genau das, was wir bräuchten, ein Best Practice, wo man dann auch wieder mal vernetzen könnte, ganz schnell, und zu sagen, auch gerade wenn wir da was gegenfinanzieren, dann haben wir auch eine Rechenschaftspflicht. Also wir haben natürlich in dem Transfer jetzt auch praktisch, das ist der nächste Schritt praktisch, wie wir Transfer dann messen, und das wird jetzt wahrscheinlich im Sommersemester im Senat auch schon behandelt werden. Da hätten wir die Daten ja ohnehin da und dann müssten wir es nur so aufarbeiten, dass es auch der Allgemeine zugänglich wäre, und das wäre eigentlich ganz schön nach draußen und nach drinnen, dass man sagen kann, hey, den kenne ich doch, kann ich mal mit ihm sprechen. Also ich fände es eine super Idee, sollten wir machen.
Das beruhigt mich. Wir haben die Daten nämlich. Wir haben im Rahmen unserer Transferplattform eben jeweils Berichte, die haben wir jetzt aufbereitet aus dem Anlass, dass der Senat Frau Schie als Business Angel in den Universitätsrat berufen hat. Sehr erfahren in diesem ganzen Bereich. Und sie hat uns auch als allererstes gefragt, was sind denn bei euch solche Beispiele? In dem Zusammenhang haben wir das aufbereitet und können es jetzt auch gut zur Verfügung stellen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, erster Eindruck, etwas die Transferstrategie umrahmt, aber man kann sie nachgucken auf der Homepage dieser Tagung, und wir haben nachher das Transferverständnis, was in der Strategie formuliert ist, auch für Sie ausgedrückt und bereitlegen. Der Plan ist jetzt erstmal vielen Dank Ihnen beiden, Entschuldigung, ich war schon ganz im nächsten.